ARD. Sprechen wir über Mord. Die tote Frau im Keller. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Gut Schlauch, verehrte Hörerinnen und Hörer, und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Heute bewegen wir uns in den Kreisen der Freiwilligen Feuerwehr, die wir als Berufsgruppe in diesem Podcast natürlich aus zahlreichen Einsätzen, hätte ich jetzt fast gesagt, also Fällen gut kennen. Doch im heutigen Fall brennt es nicht nur, wir finden auch Täter und Opfer in den Reihen der, Achtung, Florians Jünger, wie eine verzopfte Boulevardzeitungssprache an dieser Stelle vermutlich texten würde. Wir sprechen einfach von Feuerwehrleuten und aus Retten, Helfen, Bergen, Schützen wird Schlagen, Würgen, Töten, Anzünden. Aber ich presche voran und frage Sie lieber vorab nach Ihrem Lieblingserlebnis mit der Feuerwehr, damit wir diesem ehrbaren Beruf und wichtigem Ehrenamt Respekt zollen, bevor wir in die Niederungen des heutigen Feuerwehrfalls gehen.
Ich habe verschiedene Erfahrungen mit der Feuerwehr. Mein Sohn war mal Jugendfeuerwehrmann, einer meiner Söhne. Und ich selber habe mal vor 3 oder 4 Jahren einen Feuerwehreinsatz durch das etwas zu lange Braten eines Steaks angelockt und konnte den dann auch nicht mehr stoppen, aber sie sind dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen.
Weil die Nachbarn Rauchschwaden sahen und befürchteten, nein, jetzt brennt Fischers Hütte ab.
Nein, weil meine Rauchmelder das automatisch weitergemeldet haben.
Okay, haben Sie das Steak wenigstens mit den Einsatzkräften anschließend geteilt?
Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch essbar war.
War es nicht mehr genießbar, genau. Bei mir war es ein bisschen unheimlich. Gestern, wirklich gestern, in der Vorbereitung dieser Folge, bekomme ich Post der Stadtverwaltung und die Ankündigung bzw. die Anhörung zu einer Rechnung für einen Feuerwehreinsatz. Bei mir hatte sich vorne links am Kraftfahrzeug die Bremse festgefahren. Das Ganze fing erst relativ bestialisch an zu stinken. Und als ich dann mal anhielt, um zu gucken, qualmte es so, dass ich wirklich einen Schreck gekriegt habe und intuitiv sofort die Feuerwehr gerufen habe. Nachdem ich jetzt weiß, dass man da Rechnungen bekommt, werde ich es wahrscheinlich das nächste Mal trotzdem so tun. Aber jedenfalls werde ich jetzt angehört und muss das möglicherweise bezahlen. Mussten Sie bezahlen für den ganzen Löschzug?
Nein. Das wurde mir kulanzmäßig zugewandt.
Ich habe natürlich sofort spitz in den Vorschriften geblättert und festgestellt, Ihr Einsatz dürfte jedenfalls nach der hier gültigen Feuerwehrsatzung auch kostenfrei sein. Wenn man aber Verursacher zum Beispiel durch ein Kraftfahrzeug, durch ein Luftfahrzeug oder ein Schiff ist, dann wird erstmal regelmäßig umgelegt. Also ich werde wahrscheinlich wenig Diskussionsspielraum haben, hoffe aber auch, dass die Rechnung nicht so hoch wird. Ich könnte jetzt noch von meinem Trauma mit den Drehleitern erzählen. Ich hatte 4-mal in meinem Leben die Chance, mit einer Drehleiter im Korb hochgefahren zu werden. 2-mal ist es in allerletzter Sekunde gescheitert und eigentlich finde ich das ziemlich großartig von da oben. Aber das lassen wir jetzt genauso beiseite wie Werksfeuerwehren, bei denen es die richtig schönen großen Autos gibt.
Mhm, das stimmt. Wobei hier ja die Feuerwehr in unserem Fall schon eine gewisse Rolle spielt. Andererseits aber natürlich auch auffällt, dass ausnahmslos alle Pressemitteilungen, die ich dazu jetzt gelesen habe, die Feuerwehr schon im Titel groß rausstellen und die Personen praktisch so beschreiben, als ob die von Natur aus einfach nur Feuerwehrleute seien. Aber der Fall könnte ja natürlich auch unter Apothekengehilfen spielen.
Interessante Theorie. Da gucken wir gleich mal nach. Jedenfalls spielt der Fall in Marbach am Neckar. Wir notieren das als Geburtsstadt von Friedrich Schiller für das nächste Kreuzworträtsel und grüßen besonders alle Stammhörerinnen mit familiären Bezügen dorthin. Hören wir rein, worum es im heutigen Fall geht.
In der gemeinsamen Wohnung ist es zum Ehestreit gekommen.
Weil sich seine Frau von ihm trennen wollte, erwürgte er sie und schleppte sie in den Keller. Dort legte er ein Feuer, um die Tat zu verschleiern.
Dabei habe der 28-Jährige durch das Feuer den Tod weiterer Hausbewohner in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft Heilbronn. Das Ehepaar war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
Kameraden des Ehepaars löschten den Brand und fanden dabei die Leiche.
14 Jahre Haft wegen Totschlags und besonders schwerer Brandstiftung.
Der brandstiftende Feuerwehrmann ist leider ein Klassiker, der mordende Feuerwehrmann glücklicherweise nicht. Wobei mir aufgefallen ist, aus der sogenannten Blaulichtfamilie, also den Organisationen mit den einschlägigen Signalleuchten, hatten wir mit Polizei und der Rettungsdienst als Tätergruppe schon wesentliche Bestandteile und nun eben auch einen Feuerwehrmann. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Der Keller des Mehrfamilienhauses in Marbach am Neckar ist komplett verraucht. Nur mit Mühe gelangen die Feuerwehrleute in der Nacht zum 6. August 2023 zu einem Holzverschlag, der in Brand geraten ist. Dort finden sie eine Frau, eine Kameradin. Die 28-jährige Feuerwehrfrau ist tot. Neben ihr liegt ein Feuerlöscher. Eine Rechtsmedizinerin wird später feststellen, die Frau war schon tot, als das Feuer ausbrach. Die Ermittlungen ergeben, dass sie gegen 23 Uhr von einem Zeltlager der Jugendfeuerwehren nach Hause gekommen ist. Auch ihr gleichaltriger Mann ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch er war bei dem Zeltlager dabei. Er ist einige Stunden vor ihr zurück nach Marbach gefahren. Nachbarn hören in jener Nacht um kurz vor 4 Uhr einen Schrei und ein Poltern. Eine Nachbarin sieht durch den Türspion, wie der 28-Jährige durchs Treppenhaus läuft. Ein Nachbar nimmt Schleifgeräusche wahr. Minuten später schlagen die Rauchmelder Alarm. Ein Hausbewohner klopft bei dem Feuerwehrehepaar an die Tür, um es aufzuwecken. Der 28-Jährige ist allein in der Wohnung. Seine Tochter, 2 Jahre alt, übernachtet bei den Schwiegereltern. Um 4.16 Uhr sind Feuerwehr und Polizei am Haus. Er vermisse seine Frau, sagt der Mann. Am Nachmittag desselben Tages wird er festgenommen. Am 19. Juli 2024 verurteilt ihn das Landgericht Heilbronn wegen Totschlags und besonders schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Die Richter und Richterinnen sehen es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Frau getötet hat. Ihre beste Freundin hatte ausgesagt, dass es seit langem Eheprobleme gegeben habe. Die Frau habe die Trennung gewollt und ihren Mann aufgefordert, auszuziehen. Er aber habe das Ende der Beziehung nicht akzeptiert. Nach Überzeugung der Kammer hat er befürchtet, durch eine Trennung den Kontakt zu seiner Tochter zu verlieren. Da er nicht habe ausziehen wollen, sei es in der Nacht zum Streit gekommen. Nach Feststellung des Gerichts zog sich der Angeklagte zunächst Arbeitshandschuhe an. Dann stieß er den Kopf seiner Frau mit Wucht gegen eine Wand oder den Boden. Sie schrie. Er hielt ihr Mund und Nase zu. Sie erstickt. Nach Überzeugung der Kammer hat er die Leiche gegen 4 Uhr in den Keller gebracht und mit Grillanzündern ein Feuer entfacht. Neben die Tote legte er einen Feuerlöscher, damit es so aussieht, als sei sie bei einem Löschversuch ums Leben gekommen. Anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert, verurteilt das Gericht ihn nicht auch wegen versuchten Mordes zum Nachteil der mehr als 30 Hausbewohner. Als Feuerwehrmann habe er zwar um die Lebensgefahr durch die Ausbreitung von Rauchgasen gewusst, aber auch Kenntnis von den Brandschutzvorrichtungen im Haus gehabt. Weil er selbst im Haus geblieben ist, nachdem er den Brand gelegt hatte, gehen die Richter davon aus, dass er, um die Tat zu vertuschen, sich selbst als Retter habe aufspielen wollen.
Wir kennen das Ergebnis jetzt schon, weil Isabel de Mees gerade auch schon erzählt hat. Trotzdem würde ich heute als Eingangsfrage unseren Titel nehmen. Sprechen wir über Mord? Oder besser, warum sprechen wir nicht über Mord? Ich habe bei diesem Fall so ein bisschen das seltsame Gefühl, dass bei diesen beiden Tatkomplexen, um die es geht, Tötung der Ehefrau, Gefährdung der Hausbewohner, man mit genau den gleichen Argumenten auch das gegenteilige Ergebnis vertreten könnte und wir auch schon Fälle hatten, wo es eigentlich genau umgekehrt gesehen worden ist, wo es dann eben hieß, nein, nein, das ist alles nicht mehr beherrschbar, wenn man hier anfängt, Feuer zu machen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Mord, wenn man zum Beispiel um die eigene Tochter kämpft. Warum hier nicht?
Ja, also das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Man könnte, wir haben ja ähnliche Konstellationen schon gelegentlich besprochen. Man könnte hier natürlich gleich wieder an das Schlagwort Femizid denken, das ja in diesem Zusammenhang sehr häufig gebraucht wird. Können wir gleich nochmal was drüber sagen. Das wäre natürlich ein Ansatz gewesen, dass man sagt, das ist eine Tötung aus niedrigen Beweggründen. Das wäre so die übliche Herangehensweise, das muss jedenfalls geprüft werden. Die Kammer hat es ja auch geprüft, hat es dann aber nicht als bewiesen angesehen. Und das andere ist die Frage der vorsätzlichen Tat gegenüber den 35 Hausbewohnern. Da muss man sagen, spricht natürlich schon ein bisschen das Argument dagegen, dass er selbst im Haus geblieben ist. Man müsste ja jetzt irgendwie zu der Feststellung gelangen, dass man sagt, ja, das hat er auch nur vortäuschen wollen, hat gedacht, das ganze Haus brennt jetzt ab, eine unbekannte Anzahl von Leuten können dadurch ums Leben kommen, das nimmt er billigend in Kauf, aber er selbst will im letzten Moment fliehen oder irgend sowas. Das sind aber alles relativ spekulativ, nicht? Und wenn man sagt, er hat die Brandschutzvorrichtungen, also insbesondere auch die Feuermelder und so weiter, gekannt, dann wusste er auch, dass die Feuerwehr kommt. Also das war ja gerade der Sinn der Sache.
Könnte man jetzt aber entgegnen, auch andere Überlegungen seines Planes sind ja nicht so gelaufen, wie er sich's vorgestellt hat. Jetzt ist er vielleicht Feuerwehrfachmann und war nicht Tötungsfachmann und hat deswegen vielleicht darauf hoffen können, dass man es nicht entdeckt. Aber ich erinnere verschiedene Fälle, wo wir gerade im Zusammenhang mit Brandstiftung, mit Feuerausbrechen, andere Kammern gehört haben, die gesagt haben, das kann man sich ja alles schön denken, aber letztlich ist es so extrem gefährlich und so unberechenbar. Ich habe selber in Hauptverhandlungen Brandsachverständige gehört, die klipp und klar gesagt haben, wenn man anfängt hier mit brandfördernden Mitteln zu hantieren, es ist nicht berechenbar, dann ist es doch eher so ein Argument, der ist in einer solchen Hybris gewesen an allen Punkten dieses Falls, dass ich jetzt so vom Bauchgefühl gesagt hätte, ich finde es nicht so richtig plausibel zu sagen, der ist ein so toller Feuerwehrmann, dass er das alles beherrschen kann. Aber gut.
Nein, das ist ja objektiv. Selbstverständlich ist das unbeherrschbar, wenn da ein größerer Brand im Keller ausbricht. Aber die Frage ist ja, ob er das subjektiv mindestens billigend in Kauf genommen hat. Und da hat halt die Kammer gesagt, das können wir nicht nachweisen. Es gibt auch Gegenargumente. Und wenn die Kammer dann noch Zweifel hat, dann muss sie halt im Zweifel so entscheiden, wie sie es getan hat. Also ich finde, die Annahme eines Mordes nach § 211 StGB lag bei der ersten Tat, also bei der Tötung der Ehefrau, so vom Lesen jetzt her, ich habe auch das Urteil gelesen, lag irgendwie näher als bei der Brandstiftung.
Aber auch da gibt's dann aus der Sicht der Kammer gewichtige Argumente zu sagen, wir haben das nicht gesehen. Wir haben zum Beispiel auch das Motiv, nicht den Kontakt oder das Sorgerecht oder jedenfalls den Umgang zum Kind zu verlieren, nicht als einen Teil eines niederen Beweggrundes gesehen. Auch das haben wir schon anders gehört.
Ja gut, den Umgang mit einem Kind nicht verlieren zu wollen, ist ja auch kein niedriger Beweggrund. Also man müsste da schon noch ein bisschen mehr dazu denken, ja, um zu sagen, das ist jetzt...
Um das zu erreichen, töte ich.
Ich töte halt die Ehefrau, weil sie sich von mir trennen will und weil ich das unbedingt verhindern will und weil ich ihr dieses Recht nicht zugestehe. Das wäre ja so die Form dieses Nicht-Akzeptieren-Wollens, dass jemand anderes eigene Lebensentscheidungen trifft, die dann die gemeinsame Existenz gefährden oder die eigene Existenz gefährden. Und das ist ja das, was unter dem Stichwort Femizid viel diskutiert wird. Nicht ganz selten zu Recht, aber manchmal auch zu Unrecht. Das ist natürlich schon ein Grenzfall hier und da kann man sagen, okay, da hat der Angeklagte hier vielleicht bei dieser Kammer Glück gehabt.
Selbstsüchtig und verachtenswert sei die Tat gewesen, schreibt die Kammer. Und sagt dann aber, na gut, das Motiv war ja die Sorge um das Kind. Und jetzt sage ich es mal hässlich mit meinen Worten, das gleicht es dann wieder aus?
Ja, irgendwie müssen sie ja zu der Ansicht gelangt sein in der Beratung. Die Argumente im Einzelnen kennt man jetzt nicht ganz genau. Letzten Endes war es vermutlich eine Frage der Abwägung, aber so könnte man es schon sagen. Also man hat ja auch nicht feststellen können, dass es eine lang geplante Tat war, beispielsweise vorab geplante Tat, sondern man hat dann angenommen, ja, die werden halt irgendwie in Streit geraten sein. Im Laufe dieses Streites ist es dann zu der Körperverletzung, dann zu der Tötung gelangt. Wann genau er jetzt den Tötungsvorsatz gefasst hat, ist ja auch nicht so auf die Sekunde genau in dem Geschehensablauf jetzt darzustellen. Jedenfalls hat er dann mit Vorsatz getötet. So ist es halt festgestellt. Man kann jetzt natürlich sagen, möglicherweise hätte man auch was anderes feststellen können. Das ist immer so im Leben, ja. Wenn es ein bisschen anders gewesen wäre, dann wären die Feststellungen anders und vielleicht auch die Rechtsfolge anders. Aber so ist es, sagen wir mal, als ein eskalierender Streit angesehen worden, mit einer Hintergrundmotivation, die Trennung nicht akzeptieren zu wollen und die Familie oder die Kontakt zur Tochter, das ist ja, ob er da wirklich jetzt drüber nachgedacht hat, dass die arme Tochter dann den Kontakt zu ihm verliert, das mag ja auch dahinstehen. Ja, im Moment der Tötungstat hat er vermutlich darüber jetzt nicht intensiv reflektiert. So dass man möglicherweise dann die Motivation in so einem eskalierenden Streit gesehen hat, dessen Hintergrund die Ehekrise und die Trennungsabsicht der Frau waren, aber jetzt nicht sozusagen als vorgeplante Tat, um das zu verhindern. Ja, das wäre natürlich viel näher an den niedrigen Beweggrund im Sinne des Mordtatbestands.
Und dieser Streit, korrigieren Sie mich, der ist dann auch der Grund, warum man aus der Perspektive der Ehefrau nicht davon ausgehen kann, dass die jetzt völlig hinterrücks arglos überfallen worden wäre, sondern sich in einer Auseinandersetzung fand, auch wenn es am Tatort in der kriminalistischen Untersuchung, so habe ich dem Urteil entnommen, keinerlei Hinweise auf ein Kampfgeschehen gegeben hat, aber eben schon offenbar auf Streit und Aggression.
Ja, man kann natürlich das Mordmerkmal der Heimtücke annehmen, wenn jemand auch in einer Konfliktsituation so angegriffen wird, dass er von vornherein keine Chance mehr hat, dem zu entkommen. Da könnte man sagen, das fällt noch sozusagen unter den Begriff der Arglosigkeit. Aber das ist natürlich immer, wenn schon ein intensiver Streit besteht und die Möglichkeit oder die Gefahr besteht und dem Tatopfer auch bewusst ist, dass es zu Angriffen auf Leib oder Leben kommen könnte, dann ist es halt nicht mehr heimtückisch, weil das Opfer zwar vielleicht wehrlos, aber nicht arglos ist. Deshalb auch nicht wehrlos durch Arglosigkeit, sondern aus anderen Gründen vielleicht wehrlos oder auch wehrhaft, aber dann letzten Endes halt unterlegen. Da hat man ja auch verschiedene Vorschläge schon vorgebracht in den letzten Jahren, dieses Mordmerkmal zu ändern. Es gibt auch jetzt wieder neue Vorschläge, die namentlich auch auf solche Fälle wie diesen hier abzielen. Ja, man hat nämlich vorgeschlagen, den Mordtatbestand zu ergänzen und auch noch einen anderen Tatbestand aus dem Raubzusammenhang unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit. Das wird von, sagen wir, auch feministischen Organisationen und Befürwortern vor allen Dingen gegen diese sogenannten Femizide, also sagen wir Trennungsverhinderungs- oder Rachetötungen bei Beziehungskonflikten, vorgebracht und wird gesagt, ja, auf diese Weise können wir erreichen, dass der sogenannte Femizid regelmäßig als Mord bestraft wird. Der Begriff des Femizids ist ja eigentlich schon halbwegs umschrieben. Das Bundeskriminalamt hat in seinem Lagebericht zur Gewaltkriminalität ausdrücklich geschrieben, es war, glaube ich, 2024, eine einheitliche Definition des Begriffs gibt es nicht. Es ist schon klar, dass es bedeutet, eine Frau umbringen, weil sie eine Frau ist. Genauso wie es Infantizid gibt oder Androzid.
Fetuzid, den Fall hatten wir.
Ja, natürlich gibt es Fälle, in denen, sagen wir mal, der Tötungsvorsatz aus einem Frauenhass kommt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man den Begriff, weil sie eine Frau ist, so auslegt, dass man sagt, weil sie sich in einer Rolle befindet, in der sich Frauen befinden, dann ist natürlich jede Tötung einer Frau ist dann ein Femizid. Man kommt aber auch jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee zu sagen, jede Tötung eines Mannes ist ein Androzid. Und das spitzt die Sache zu und bringt das alles in so einen Zusammenhang, der alles wieder in einen Topf wirft. Außerdem wäre das eine Verdopplung, weil es ist ja nicht so, dass wir diese Fälle, dass wir die nicht erfassen könnten mit der Vorschrift des Mordes. Ja. Wenn man eine Frau tötet, weil sie eine Frau ist, dann ist es halt ein niedriger Beweggrund. Ja. Und ob da jetzt Femizid steht, das ist vollkommen wurscht. Wenn da steht niedriger Beweggrund, dann fallen solche Fälle halt runter.
Jetzt haben wir dieses Problem ja schon öfter gehabt und ich kenne auch Ihre grundsätzlich kritische Haltung an diesem Punkt. Ich habe mir in der Vorbereitung des Falles überlegt, ich mache jetzt einen Schlichtungsversuch. Wäre es nicht eine Lösung und vielleicht auch von 80-90% aller Menschen, die sagen, wir müssen viel mehr auf die Femizide hinweisen, wenn wir uns darauf einigen, dass Femizid als Wort etwas Deskriptives für eine gewisse Fallgattung ist, ohne dass es eine strafrechtliche Konsequenz zwangsläufig haben muss, sondern dass wir uns gesellschaftlich darauf einigen, wir benennen Tötungsdelikte, bei denen das Frausein des Opfers eine ganz große Rolle spielt, explizit als Femizid, um uns vielleicht auch dem Verdacht abzusichern, dass wir das jetzt nicht anerkennen, dass es deswegen gewesen ist, aber ziehen erstmal keine strafrechtlichen Folgen draus und sagen, das Strafrecht schafft das auch so, wenn das besonders verachtenswert ist, dann wird ein Mord draus werden. Wenn es andere Gründe gibt, kann es auch ein Totschlag sein, aber wir einigen uns einfach auf die Vokabel Femizid, um zu labeln, was wir als ein gesellschaftliches Problem sehen.
Ja, das kann man ja machen. Der Begriff ist ja nicht falsch oder schlecht. Es ist halt ein kriminologischer Begriff und kein Strafrechtstatbestand. Und es würde auch nicht besser, wenn man dieses Wort jetzt in den Straftatbestand aufnehmen würde, weil da steht ja schon ein Merkmal, das genau das erfasst. Das heißt halt niedrige Beweggründe. Wenn man jetzt hergeht und sagt, wir müssen aber immer, wenn eine Frau das Opfer ist, müssen wir dazu Femizid sagen. Und das ist immer schon sozusagen im Grundsatz schon ein niedriger Beweggrund, dann wird es halt schwierig, das überhaupt noch abzugrenzen. Und man kann es auch nicht erfassen, denke ich, mit diesem Vorschlag unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit. Wenn einer jemand anderen tötet, war er immer überlegen. Sonst hätte er es ja nicht geschafft, in der Regel. Ja? Und es sind auch nicht alle Männer allen Frauen körperlich überlegen. Es gibt ganz kleine Männer und ganz starke Frauen und Frauen mit Karateausbildung und so weiter. Ja? Es gibt auch Frauen, die Männer töten. Und Frauen töten Frauen und Nichten töten Tanten und weiß der Kuckuck. Und nicht jede Tötung eines Kindes ist ja jetzt unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit. Also das Merkmal scheint mir auch völlig ungeeignet zu sein.
Wobei es möglicherweise etwas meint, was vielleicht tatsächlich nicht so beschrieben ist, wie Sie es eben sagen, aber sowas wie die Ausnutzung des Besitzanspruches oder das Geltendmachen, sie gehört mir, es ist jetzt, naja, ich darf das jetzt, weil.
Das ist halt ein niedriger Beweggrund, es ist aber nicht die körperliche Überlegenheit. Besitzanspruch ist ja keine Frage von Körperkraft. Und natürlich, wenn die Motivation ist, also dieses übliche, wenn ich dich nicht haben kann, dann sollte ich keine haben, oder diese Tötungen nach langem Stalking und Verfolgungen und Drohungen und so weiter, und wenn du mich verlässt, dann wirst du schon sehen, was du davon hast, dann schlachte ich dich ab. Das sind ja offenkundig niedrige Beweggründe. Ja, es wird in den Urteilen in der Regel so ausgedrückt, dass gesagt wird, der Täter spricht dem Partner oder der Partnerin, also meistens sind ja Frauen die Opfer, spricht er sozusagen jedes Recht auf eine eigene Lebensgestaltung ab, ja, und sagt, ich muss hier meinen Besitzanspruch durchsetzen, egal woher der jetzt im Einzelnen kommt, ja, ob der aus einem, sagen wir mal, allgemeinen Rollenverständnis kommt, das ist die eine Variante, ja, dass man sagt, Frauen haben sich gefälligst nicht zu trennen oder scheiden zu lassen, deshalb teilweise auch, sagen wir mal, kulturell bedingt, oder ob das aus einem persönlichen, auf Aggression und Angst gestützten Besitzanspruch beruht, ja, der jetzt vielleicht nicht allgemein sich zu Frauen als menschliches Gattungswesen verhält, sondern nur bezogen auf diese Beziehung. Wobei noch eine kleine Anmerkung, es wird ja häufig kritisiert, also im Zusammenhang mit dem Begriff Femizid, dass diese Taten vollkommen verharmlost werden dadurch, dass man sie Beziehungstaten nennt. Oder dass man sie Familientragödie nennt, insbesondere in der Presse. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ja, also natürlich ist es eine Familientragödie, wenn ein Mann seine Frau umbringt. Mehr Tragödie geht ja gar nicht. Und natürlich ist das auch hier eine Beziehungstat. Er tötet sie, weil sie sich von ihm trennen will. Das sind aber auch nur natürlich kriminologische Begriffe, Beziehungstat, familiäre Gewalt und Ähnliches. Damit kann man halt Fallgruppen etwas präziser beschreiben. Und Familientragödie ist ja eigentlich so ein journalistisch-feuilletonistischer Begriff.
Bin ich nicht sicher. Ist es nicht über lange Zeit und ist nicht das, was hinter dieser Femizid-Diskussion auch steht und weswegen ich meinen völlig hoffnungslosen Vermittlungsversuch mit der anderen Verwendung des Wortes gerade gemacht habe, so etwas, dass es einfach eine ganz lange Zeit ein gesellschaftliches Klima gab, dass es Fallgruppen gab, die man mit so einem, naja gut, ganz tragisch, aber irgendwie so, es passiert halt. Männer schlagen ihre Frauen tot, nicht erlaubt, auch nicht gut, nicht schön, aber irgendwie, ja, so ist es halt, wenn eine Ehe irgendwie eskaliert. Leute fahren, das habe ich persönlich extrem in Erinnerung, dass es mehrfach hieß, ja, besoffen jemand totgefahren. Naja, passiert halt, weil man halt insgesamt besoffen gefahren ist. Und dass die Debatte ganz häufig darum geht, dass es vielen Menschen auch völlig zu Recht wichtig ist zu sagen, wir wollen einfach ein ganz klares Wort mit dem Signal, nein, es ist nicht okay. Und natürlich haben Sie objektiv mit allem Recht, was Sie sagen. Es ist eine Tragödie. Trotzdem ist dieses Wort Familientragödie aus meiner Sicht schon mit so ein bisschen Zuckerguss und Schleife noch versehen wie, naja, blöd, aber passiert.
Das gibt's aber in anderen Fallgruppen von Verbrechen und Tötungsdelikten auch.
Bestimmt.
Ja. Auf der einen Seite hantiert man mit solchen Begriffen, aber sozusagen für das Recht haben die Begriffe ja nur eine eingeschränkte Bedeutung. Und soweit ich das erkennen kann in den letzten 25 Jahren, hat sich ja doch, sagen wir mal, in der Rechtsprechung und in der rechtlichen Bewertung solcher Fälle relativ viel geändert. Ja, es geht ja jetzt niemand mehr hin und sagt, naja, da ist sie ja selber schuld, wenn sie sich trennen will, dass der Mann dann ausflippt, so sind halt Männer nun mal, da kann man nichts machen. Das dürfte heute nicht mehr vorkommen, glaube ich, in deutschen Gerichten. Ja? Sondern es wird ja mit einer doch hohen Aufmerksamkeit, also ich habe wirklich sehr viele Schwurgerichtsurteile gelesen, in denen es darum ging und in denen auch da niedrige Beweggründe angenommen wurden und in denen teilweise besonders schwere Schuld zuerkannt wurde. Also dass jetzt wirklich noch so eine allgemeine Stimmung bei den Gerichten herrscht, wie das nicht sehr selten vertreten wird, das sehe ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass ernsthaft noch irgendwelche Schwurgerichtskammern der Ansicht sind, das sei minder schlimm, wenn man jemanden umbringt, weil er einen verlassen will. Man muss ja sagen, der Mensch ist ja auch in seinen Emotionen und in seiner Motivationslage ist ja nicht vollkommen eindimensional. Das ist ja immer eine Frage, wie ist die Gesamtpersönlichkeit des Täters zu betrachten? Was spielt da alles noch eine Rolle? Ja, spielen da Gesichtspunkte der Verzweiflung eine Rolle? Spielen da Gesichtspunkte eines langschwelenden, von beiden Seiten aggressiv geführten Konflikts eine Rolle und so weiter und so weiter? Also, dass man sich vorstellt, jemand geht hin und sagt, so, du hast jetzt da einen Fehler gemacht, mein Frühstücksbrötchen war nicht in Ordnung oder du hast jetzt einen Freund oder du willst ausziehen oder sowas. Und dann entscheidet er sozusagen auf so einer ganz rationalen Ebene, weil du das nicht darfst, bringe ich dich jetzt um. Es gibt solche Menschen. Und dann ist es ja auch offensichtlich. Aber das Leben in seiner Vielgestaltigkeit ist halt nicht ganz so eindimensional und einfach. Also häufig sind es ja solche Motivbündel. Und da muss man sagen, da stehen halt die Kammern, also die Schwurgerichte, die über sowas verhandeln, stehen dann vor der Aufgabe, Motivationen aus einem doch meistens lang zurückliegenden Moment nachträglich zu bewerten. Wobei der jeweilige Angeklagte ja jetzt nicht da sitzt und ein Sachverständiger in eigener Sache ist und ihnen da lang und breit erklärt, was er alles Schreckliches gedacht hat und wie wenig er das Lebensrecht seiner Partnerin achten wollte, sondern der erzählt ja in der Regel was ganz anderes. Und das dann in den Feststellungen der Kammer dann steht zur Motivation im Hinblick auf die niedrigen Beweggründe. Er entschloss sich jetzt, sie zu töten, weil er ihr jedes Lebensrecht absprechen wollte. Sagen wir mal, es ist ja nur eine äußere Beschreibung. Man kann das ja jetzt nicht aus seinem Gehirn rauslesen, was er damals gedacht hat und was er da wollte, sondern man kann es nur aus den Umständen, aus dem Gesamtzusammenhang erschließen. Und das ist immer eine Wertung und die geht nicht immer gleich aus.
Ich stimme Ihnen total zu. Ich denke, dass das natürlich alles völlig richtig ist, inklusive der weit überwiegend richtigen Bewertung durch Schwurgerichte in solchen Fällen. Trotzdem ist doch diese ganze Diskussion um den Begriff Femizid auch geprägt von einer Diskussion über patriarchale Machtstrukturen, über die Frage, ob wir da ganz dringend nicht auch andere Bewertungen inzwischen auch gesellschaftlich haben sollten. Und deswegen nochmal der Gedanke vorhin bei meinem Vermittlungsvorschlag. Ich glaube gar nicht, dass es wirklich ein Problem von Rechtsanwendungen im Beratungszimmer ist, sondern dass es eine Frage von gesellschaftlicher Wahrnehmung ist. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, ob die Diskussion anders laufen würde, wenn wir jetzt noch eine Richterin-Kollegin von Ihnen hier sitzen hätten, die das aus einer weiblichen Perspektive schreibt. Und ich sehe auch schon die Mails, die kommen. Ja, die beiden alten Herren haben wieder über den Femizid da wegdiskutiert. Dabei ist doch das ein so großes Problem.
Ich habe weder gegen Ihren Vermittlungsvorschlag irgendwas einzuwenden letzten Endes, noch gegen eine, sagen wir mal, gesellschaftliche Stimmung, die häusliche und Partnerschaftsgewalt hochgradig missbilligt. Selbstverständlich nicht. Ehrlich gesagt kann ich, dass das irgendwie weniger schlimm sei, in der Breite der Gesellschaft nicht mehr erkennen. Es wird ja doch, sagen wir mal, sehr intensiv diskutiert. Man liest permanent darüber, es wird permanent darüber berichtet und es gibt viele Initiativen und es gibt natürlich auch, sagen wir mal, präventiv wirksam sein sollende gesetzliche Initiativen, die dem entgegenwirken. Aus der reinen Polizeistatistik, wie sie zum Beispiel in dem Lagebild des Bundeskriminalamts dargestellt ist, kann man auch hier wieder nicht zwingend schon gleich alle möglichen kriminologischen und strafrechtlichen Konsequenzen und Folgerungen ableiten. Dieses Lagebild ist ja vorgestellt worden von der damaligen Innenministerin mit 360 Femizide im Jahr. Jeden Tag findet in Deutschland ein Femizid statt. Das ist schon aus dem Lagebild selbst, aus dem Wortlaut nicht abzuleiten, sondern das ist eine, sagen wir mal, vereinfachende Übertreibung. Man kann es so nicht sagen, sondern da kommt man nur dann hin, wenn man das tut, was ich vorhin versucht habe, nochmal kritisch darzustellen, dass man sagt, jedes Mal, wenn eine Frau getötet wird von einem Mann, ist das ein Femizid, weil sie nur getötet wird, weil sie eine Frau ist. Das ist aber nicht so. Es werden ja auch Frauen getötet aus Habgier oder aus Rache für irgendwas. Und wir haben ja in dem Paragraph 211 mit allen Fehlern, die der hat, und Lücken oder vielleicht auch Schwächen, haben wir ja doch, sagen wir mal, ein Instrumentarium über die Jahrzehnte entwickelt, das es uns möglich macht, solche Fälle relativ differenziert zu erfassen. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, diese Differenzierung müssen wir aufgeben, wir müssen da jetzt einfach nur mal ein Zeichen setzen, sozusagen in einem ganz zentralen Tatbestand unseres Strafgesetzbuchs, der den Menschen ja unglaublich wichtig ist, wir machen ja eine ganze Podcast-Folge daraus, dann ist das, finde ich, gefährlich und auch nicht unbedingt nützlich.
Sie sprechen etwas Wichtiges an, nämlich die Größe unseres Exkurses. Georg Brandl in der Regie hat schon eine Europakarte ausgebreitet, um den Abstand auszumessen, wie weit wir uns vom eigentlichen Fallgeschehen in Marbach entfernt haben. Ich beame uns ganz schnell dahin zurück und halte nochmal fest, das Mordmerkmal ist nicht gesehen worden. Wir tun uns beide nicht so ganz einfach damit, akzeptieren aber auch, dass die Kammer dafür Gründe gefunden hat. Vielleicht eine Geschichte nochmal, die mich bei der Frage der Arglosigkeit der Frau beschäftigt hat. In der Hauptverhandlung ist festgestellt worden, dass er schon einige Tage vor der Tat in einem Streit mit seiner Frau mehr oder weniger angekündigt hat, er würde sie jetzt gegen einen Baum fahren. Das ist dann ja so ein Punkt, da merkt man dann, oh, ich sollte vielleicht weniger arglos gegenüber dem Ehemann sein. Aber wie lange wirkt sowas dann?
Ja, es ist festgestellt, dass er irgendwie gesagt hat, ich kann uns auch beide gegen den Baum fahren, dann ist alles vorbei. Vom Wortlaut her war es die Androhung eines Mitnahmesuizids praktisch, ja, weil er wollte ja nicht nur sie jetzt gegen den Baum fahren, sondern beide, ob er das wirklich wollte oder ob das so eine dieser überdramatisierten Drohungen waren, die bei solchen Gelegenheiten gerne ausgestoßen werden. So, dann ist das Leben, hat dann für mich keinen Sinn mehr. Für dich soll es dann auch keinen mehr haben. Solches Zeug, das war das, was ich vorhin schon mal sagte. Solche Dinge entwickeln sich ja über eine gewisse Zeit. Ganz selten sind das Spontanausbrüche, sondern da ist ein langschwerender Konflikt, der für unlösbar gehalten wird, letzten Endes vom Täter. Und der da auch keinen Ausweg rausfindet, aus welchen Gründen auch immer, ob die es gut oder schlecht sind oder verständlich oder unverständlich, das unterscheidet sich im Einzelfall natürlich sehr stark. Aber so eine Androhung, wie die Kammer festgestellt hat, ist ein hochgradiges Warnzeichen. Freilich, wenn man sich mal selber vorstellt, würde man ja möglicherweise auch nicht sagen, ja, das zeigt mir jetzt, dass er mich in den nächsten Tagen umbringen wird. Sondern auch das war ja nicht der erste Streit, den die da im Auto hatten und nicht die erste Schreierei, sondern es war vielleicht die 100. Und da wird immer irgendwas gesagt und irgendwas angedroht und weißt du, Kuckuck, ja. Und das schleift sich so ein in so einem eskalierenden, toxischen Klima.
Aus der Perspektive der Strafverteidigung könnte man ja jetzt sagen, Strafverteidigung hat da durchaus etwas erreicht. Die Staatsanwaltschaft ist ja auch erstmal von Mord ausgegangen. Eigentlich ein Erfolg. Durchaus erstaunt habe ich zur Kenntnis genommen bei diesem Fall, dass die Verteidigung offensichtlich einen Freispruch gefordert hat, weil das Ganze zu viele Spekulationen, Mutmaßungen und Unübersichtlichkeiten enthalten würde. Das ist doch jetzt ein bisschen arg mutig oder verzweifelt, oder? Also eigentlich könnte man noch sagen, Erfolg gehabt mit dem Urteil, aber zu sagen, hier stand ein Freispruch im Raum, scheint mir vorsichtig gesprochen dreist.
Ich glaube, die Alternativen waren da nicht sehr vielfältig. Entweder er war es oder er war es nicht, ja. Und das war ja mal wieder ein sogenannter Indizienprozess. Da ging es ja darum, war das Opfer schon tot, als das Feuer ausbrach oder nicht. Das war jedenfalls nicht so offensichtlich, dass man sofort gesehen hat. Also sie hatte keine Schussverletzung oder Stichverletzung, sondern die war halt tot und das Feuer brannte um sie herum. Da hatte er natürlich darauf gehofft, dass das nicht auffällt, aber die ist halt obduziert worden und die Sachverständige hat rausgekriegt, dass sie schon vorher tot war. Rechtsmedizinische Sachverständige können ja sehr viel rauskriegen. Und wenn die schon vorher tot war, muss sie halt jemand getötet haben. Dann gab es diese Beobachtungen, dass er verschwitzt und etwas verwirrt die Tür öffnete, als die Nachbarn da klingelten und dass er da im Haus rumgerannt war. Und außerdem hat
Schleifgeräusche.
Und außerdem war seine DNA in den Grillanzündern unten, die er da, glaube ich, ausgelegt hatte. Also da war da natürlich schon die Chance, da rauszukommen, war doch sehr gering. Da kann man immer noch sagen, vielleicht war es aber auch anders. Ja, wir haben ja kein Geständnis, gibt keinen unmittelbaren Tatzeugen. Kann auch alles anders gewesen sein. Jetzt muss die Kammer Zweifel haben. Und wenn sie Zweifel hat, dann muss sie halt ihn freisprechen. Andere Möglichkeit gibt's ja nicht. Wenn man Zweifel hat, muss man freisprechen. Die Kammer hat aber keine Zweifel gehabt. Also dann ist es halt ein Totschlag, Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren. Und das andere ist eine besonders schwere Brandstiftung. Mit Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren, wenn die Brandstiftung zur Verdeckung einer anderen Straftat begangen wird, was hier der Fall war.
Was hier der Fall ist?
Dann hat er halt für die eine Tat hat er 12 Jahre gekriegt und für die zweite Tat 7 Jahre 6, glaube ich. Und daraus haben die eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren gebildet. Diese Gesamtfreiheitsstrafe, wenn es 2 verschiedene Taten sind, das war es ja hier, erst die Tötung, dann die Brandstiftung, dann gibt es immer Einzelstrafen für die jeweilige Tat. Und die müssen dann zusammengerechnet werden. Und da gibt es 2 Regeln, die man da beachten muss. Die höchste zeitige Gesamtfreiheitsstrafe ist 15 Jahre. Darüber gibt es dann nur noch den Sprung bis ins Lebenslang. Also 15 Jahre könnte man verhängen, aber die Gesamtfreiheitsstrafe muss eine Einheit höher sein als die höchste Einzelstrafe und sie darf nicht die Summe der Einzelstrafe enthalten. Ja? Also zusammengerechnet wären es 19 Jahre 6 Monate gewesen.
Geht nicht.
Bei 15 ist die Grenze. Auf jeden Fall musste die Gesamtfreiheitsstrafe höher als 12 Jahre sein. 12 Jahre 1 Monat hätte man geben können. Theoretisch. Und nicht ganz selten wird die Gesamtfreiheitsstrafe dann so ungefähr in der Mitte in der Mitte der Summe festgesetzt. So war es auch hier, 12 und 7/6 zu 14.
Ein bisschen nach oben, aber
ein bisschen nach oben. Also so wird das dann bewertet. Da muss man nochmal zusammen für die Zumessung der sogenannten Gesamtfreiheitsstrafe gibt es dann auch wieder so informelle Regeln, dass man sagt, ja, es kommt darauf an, in welchem Verhältnis die Taten zueinander stehen, ob das jetzt völlig getrennte Sachen sind, die gar nichts miteinander zu tun haben, ob da dieselbe Motivation dahinter lag, wie eng ist der zeitliche und motivationale Zusammenhang. Und dann kommt man gelegentlich zu einer relativ straffen Gesamtstrafenbildung, insbesondere wenn man Verfahren hat, in denen es vielleicht um 20 Einzelstrafen geht, ja, 20 verschiedene Taten, dann sind manchmal die Gesamtstrafen, die dann rauskommen, erstaunlich straff zusammengezogen. Ja, dann denkt man, haben die letzten 10 Taten jetzt überhaupt nichts mehr gebracht. Der Täter, glaube ich, hier hat wirklich Glück gehabt mit seinem Landgericht Heilbronn, dass die nicht einen Mord angenommen haben an der Frau. Und wenn man das aber nicht tut, war das erwartbare Ergebnis.
Jetzt haben wir von ganz vom Anfang noch etwas offen. Da haben Sie gesagt, warum haben die sich alle eigentlich in der Berichterstattung so darauf kapriziert, dass das Feuerwehrleute gewesen seien, das könnten, wie war Ihre Berufsgruppe, auch Arzthelferinnen?
Apothekenhelfer,
Entschuldigung.
Ich weiß nicht, ob es diese Berufsbezeichnung überhaupt noch gibt, die heißen wahrscheinlich.
PTA, was
ja, früher die heißen mal. Assistenten.
Darüber würde ich gerne noch mal eine Sekunde laut nachdenken. Also natürlich wissen wir beide, warum im Boulevard dieser Feuerwehrbegriff so explizit verwendet worden ist, einfach weil es sehr viele Menschen in der Feuerwehr gibt, weil das was ist, wo man hinliest und weil das griffiger ist, als wenn sie da jetzt Optiker geschrieben hätten. Aber ist es nicht schon so, dass Feuerwehrleute in ihrer Selbstwahrnehmung und auch in unserer gesellschaftlichen Betrachtung schon nochmal eine besondere Stellung haben? Das sind die, die sich da extrem engagieren. Das sind die, die auch in der Nacht rausspringen, auf die Autobahn fahren, um die Fahrzeugteile aufzusammeln, die ins Haus reinrennen und die Großmutter retten.
Ja, natürlich. Aber viele Menschen tun ja Erstaunliches, nicht nur für sich alleine, sondern auch für andere. Unter anderem auch Apothekenassistenten oder Ärzte oder Journalisten. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie umgebracht wurde, weil sie eine Feuerwehrfrau war. Die hätte genauso gut Hundezüchterin sein können. Ne? Und wenn Boulevardblatter einen Pudel da in der Nähe fotografiert hätte, dann hätte man jetzt halt Hundezüchterin massakriert oder verbrannt oder so geschrieben. Es ist ja auch egal, es fällt halt nur auf, ja, weil das die Menschen dann eher auf so eine eindimensionale Weise darstellt. Natürlich waren die beide Feuerwehrleute und sie waren auf dem Feuerwehrfest.
Und Pyromanen und dann auch.
Ja, und dann hat er das auch noch versucht, durch einen Brand zu verschleiern. Insoweit lag es ja jetzt irgendwie nicht so ganz so weit, aber die Berichterstattung hat sich doch sehr breit auch mit der Karriere in der Freiwilligen Feuerwehr der beiden befasst, die ja mit der Tat und vor allen Dingen der Tatmotivation überhaupt nichts zu tun hatten. Der Beruf von den beiden oder die Freizeitbeschäftigung, ehrenamtliche Tätigkeit, war ja für die Tat ohne jedenfalls für mich erkennbaren Zusammenhang.
Strafrechtlich, aber ich glaube, in dem, was das Boulevard daraus gemacht hat, war es eben der Punkt, die opfern sich so auf im Ehrenamt für etwas, was nur gut ist und die Menschen rettet und dann töten sie. Oh, was für ein großartiger Widerspruch.
Ja, aber Menschen aus allen Berufs- und Bevölkerungsgruppen töten.
Klar, nur wer den Beruf des Mafiosi hat, da ist man dann weniger verwundert.
Ja, es gibt auch Polizisten, die töten oder Ärzte oder wir wollen jetzt nicht unernsthaft werden. Das war ein schreckliches Verbrechen und ich glaube, wir haben das einigermaßen geklärt, was wir dazu meinen.
Der Meinung schließe ich mich an. Das war der Fall des Feuerwehrmanns. Wer Menschen in der Feuerwehr hautnah erleben kann, der kann übrigens die von mir sehr geschätzte Serie Feuer und Flamme in der ARD-Mediathek gucken. Haben Sie das mal gemacht?
Nein.
Da werden Berufsfeuerwehrleute in unterschiedlichen Städten, Nordrhein-Westfalen, demnächst auch Heidelberg, begleitet, haben Bodycams und in den Fahrzeugen sind Kameras und man kann also, wenn man Feuerwehrfetischist ist, intensiv am Einsatz teilnehmen. Vor allen Dingen finde ich aber extrem interessant, dass die Feuerwehrleute auch so ein bisschen von sich erzählen und in Einzelinterviews sehr gut zur Wirkung kommen und gerade die Ruhrpott-Feuerwehrleute, das ist teilweise echt ein Erlebnis und wie sie kochen ist ein Erlebnis.
Meine Feuerwehr ist ein sehr verantwortungsvoller und anspruchsvoller Beruf mit ganz erheblichen Kompetenzen und Aufgaben.
Ja.
Die löschen ja jetzt nicht nur brennende Abfallbehälter, sondern machen ja unglaublich schwierige Einsätze.
Das ist auch so eine Erkenntnis, dass da Feuerwehrleute gelegentlich vorkommen in dieser Serie Feuer und Flamme, zu sehen in der ARD-Mediathek, die dann sagen, endlich mal ein großes Feuer, bin schon seit Jahren bei der Feuerwehr, aber immer nur Autounfälle, Hilfeleistungen, Rettungen, was auch immer. Das klassische große Feuer gar nicht so häufig. Gut. Das war der Fall des Feuerwehrmanns. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an den Brandmeister Georg Brandl in der Regie und Feuerwehrfrau Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Deme, Sonja Hase, Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft oder die Brandversicherungskasse wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um den Fall des Iraners Kiomas Javadi, der 1987 in Tübingen nach einem Ladendiebstahl von 2 Supermarktmitarbeitern erwürgt wurde. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.